Einen schönen guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf, zusammen mit meiner Frau. Und natürlich mit großer Freude auch Miran ist mitgekommen. Und so freue ich mich, dass wir jetzt auch miteinander auf das Wort Gottes hören können. Ich habe etwas Überraschendes entdeckt und an dem möchte ich euch Anteil geben. Zum Anfang aber wie immer ein kurzes Gebet, das ich singe. Herr, tue deine Lippen auf, dass dein Mund ein Wort verkündige. Fülle uns frühe mit deinem Lebenswasser, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns frühe mit deiner Liebe, fülle du uns früh, o Herr. Herr, tue unsere Ohren auf, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Fülle uns frühe mit deinem Lebenswasser, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns frühe mit deiner Liebe, fülle du uns mit dir. Amen. So, wir haben ja schon eine wunderbare Predigt von der Tessi gehört, in guter Nachfolge von ihrem geliebten Ehemann. Psalm 107, mit dem wunderbaren Vers, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das kann man sich gut merken, das ist bei uns daheim auch ein Gebet gewesen, dass wir zu Tisch, wenn wir anfingen zu essen, haben wir das Gebet immer gebetet, danke dem Herrn. Denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Aber dann ist in dem Psalm vorgekommen, das habt ihr gemerkt, Gedanken wie Todesschwelle. Todesschwelle, Schatten des Todes, wo man erlebt, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und so habe ich mal, und jetzt muss ich hier mal ausprobieren, dass das funktioniert, kann ich dort sehen, jawohl. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist die Jahreslosung und das soll über dem Ganzen heute stehen. Das Thema heute ist, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Das ist aus dem Psalm 23 eine berühmte Formulierung und das ist eigentlich im Todestal, im Schatten des Todes, im Schatten des Todes. Obwohl ich wanderte, im Tal der Schatten des Todes, also Todesnähe. Fast hat man den Tod erlebt. Das ist eine Erfahrung, die Israel immer gemacht hat und das auch wir in der einen oder anderen Weise machen. Und deshalb möchte ich jetzt einmal meine Entdeckung hier vortragen. Ich tue sie überschreiben mit Verzweiflung. Über Verzweiflung zum Vertrauen und vom Vertrauen zur Verherrlichung. Verzweiflung, Vertrauen, Verherrlichung. Ich lese euch jetzt einen Psalm vor, und zwar der Psalm 88, der nur vom Todesschatten berichtet. Das ist der traurigste Psalm in allen Psalmen. Da gibt es kein Licht, nur Dunkelheit, nur Todesschatten. Wir wollen uns jetzt diesen Text mal anschauen. Ich lese ihn vor. Psalm 88 von Heman. Er war ein Eschachiter und er war ein Sänger im Tempel von Jerusalem. Er hatte einen Chor von 188 Mitgliedern, ist alles überliefert. Also er war ein Dirigent und hat dieses Lied gedichtet, diesen Psalm. Psalmen sind ja Gedichte und das ist gesungen worden und so lautet der Text. Satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheuer, dem Todestal. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt, mit allen deinen Wellen. Meine Bekannten hast du mir von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen, kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. das ist noch nicht das Ende. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund, von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Warum, Herr, verwirrst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Deine Zornesgluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Psalm schon einmal studiert habt. Es ist ein Psalm, der nur vom Dunklen, nur vom Elend, nur vom Jammer, nur von der Angst berichtet. Und ich dachte, ich will das mir mal etwas näher anschauen. Deshalb frage ich, ist denn das alles, was dieser Psalm zu berichten weiß? Und nun habe ich mir erlaubt, diesen Psalm zu ergänzen mit drei Dingen, die ich vorher ausgelassen habe. Denn der Psalm, ich erinnere nochmal, erster Todesschatten, ihr erinnert euch, erster Todesschatten, Leiden, keine Kraft, erschlagen, Finsternis, dein Zorn über mir, keine Freunde, Elend. Und wie beginnt er diesen Psalm? Das ist unglaublich. Herr, du Gott meines Heils, du Gott meiner Erlösung, du Gott meiner Errettung. So fängt er den Psalm an. Am Tage, da ich rufe, und in der Nacht, da ich rufe, bin ich vor dir. Es komme vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Klagen. Er hält an Gott fest, auch wenn er so schweres, dunkles, jammervolles erleben muss. Das ist deutlich. Obwohl er im Todesschatten lebt, weiß er, du bist der Gott meines Heils. Du bist der Gott meiner Rettung. Ich denke, jedes von uns kann solche Berichte geben, dass hier und da wir auch solche Todesschatten erleben in unserem Leben. Wo wir jung waren, im Mittelalter und jetzt, wo wir alt werden, wir erleben auch, dass wir an der Schwelle des Todes sind. Immer wieder erleben wir das. Und ich benutze jetzt heute zum ersten Mal und vermutlich zum letzten Mal die Gelegenheit, von meinem Todesschatten zu berichten. Ich habe dreimal in extremer Weise den Todesschatten erlebt. Und davon möchte ich, zur Ehre Gottes, möchte ich hier ein Zeugnis ablegen. Wie habe ich den Todesschatten erlebt? Ich bin im Jahre 1939 geboren, und zwar im November. Im September begann der Krieg in Polen. Mein Vater war bereits im Krieg. Er war also nicht mehr da. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, ganz nahe am Hauptbahnhof, ein Ziel der Bomber. Meine ersten 5 Jahre verbrachte ich mehrheitlich im Keller. Immer Angst, dass Bomben uns treffen. Und ihr müsst diese Keller nicht vorstellen wie heute, sondern das waren Naturkeller, Stein, Erde, ganz tief unten. Und die ganzen Leute von diesem Haus, es waren 6 Partien, die haben sich alle runtergerast in den Keller. Und schon wieder Alarm, schon wieder Alarm. Ich denke, wenn ich an die Ukraine denke, das ist genau das, was sie erleben. Und dann fielen die Bomben und wir haben immer gehofft und immer gebangt, dass wir nicht getroffen werden. So habe ich meine ersten 5 Jahre habe ich mehrheitlich im Keller verbracht. Wir waren krank, ich hatte einen Bruder, Klaus, der war 1 Jahr älter als ich, der hat immer treu für mich gesorgt, weil der Vater ja nicht mehr da war. Und so sind wir da unten in dem Keller, bin ich aufgewachsen. Und ich kann euch sagen, Todesschatten war für mich eine tägliche Realität. Immer Angst, jetzt bin ich dann tot, jetzt schlägt dann die Bombe ein. Und man glaubt es nicht, meine Mutter, die hat sich entschieden, dass sie mit mir und meinem Bruder Klaus, ich 5, er 6, dass wir nach Warschau reisen. Sie wollte, dass der Vater das Kind das im November auf die Welt kam, noch sieht, bevor er nach Stalingrad geht. Wir wussten, dass er nach Stalingrad geht, und wir wussten ganz genau, das ist das Ende. Das ist die Katastrophe. Die deutsche Armee wird untergehen. Und meine Mutter, die hat sich entschieden, uns zu nehmen aus dem Haus und dann die Reise anzutreten nach Warschau. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, da gab es keinen Zug mehr, da gab es keinen Bus mehr, sondern alles zu Fuß, dann mit Wagen, wo Pferde gezogen haben und so weiter. So hat sie diese Riesenreise nach Warschau, weil sie wusste von der Feldpost, dass der Vater zu einem bestimmten Zeitpunkt in Warschau Fronturlaub hat. Und sie wollte unbedingt, dass der Vater noch seinen Sohn sieht, bevor er weggeht. Und so hat sie nach einer langen, langen, unsäglich schwierigen Reise, immer wieder haben wir uns in die Gräben geworfen, weil die Flieger kamen, aber die Mutter hat weitergemacht. Zwei kleine Buben, ihr müsst euch jetzt vorstellen, zwei kleine Buben, 5 und 6 Jahre alt. Und so sind wir tatsächlich nach Warschau gekommen, wir sind an die Weichsel gekommen, wir haben den Vater gesehen, der Vater hat mich gesehen, das war das Wichtigste, und dann hat er gesagt, so, und nun geht ihr wieder heim. Ich gehe nach Stalingrad und wir werden uns nicht mehr sehen. Und so sind wir wieder die Reise nach Stuttgart angetreten. Ihr könnt euch vorstellen, die zeitlichen Ausmaße waren groß. Wochen vergingen, Wochen diese Reise, Wochen. Mit einer unglaublichen Aufwendung von Kraft. Und der Vater sagte, wenn ihr nach Stuttgart kommt, dann wird Stuttgart wahrscheinlich zerstört sein. Dann müsst ihr aufs Land fliehen, um dort Unterkunft zu finden. Und als wir in die Richtung von Stuttgart kamen, auf welche Weise weiß ich nicht mehr, weil ich wieder auf seinem Ochsenkarren, da war der ganze Horizont erleuchtet mit Feuer. Stuttgart war zerstört. Meine Mutter, die hat sich noch durchgeschlagen bis zur Landhausstraße, das war unsere Wohnung in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das Haus war zerstört. Keine einzige Person hat überlebt in diesem Haus. Wenn meine Mutter nicht diesen Mut gehabt hätte, obwohl ich abgeraten wurde, von allen wurden gesagt, Luise, das darfst du nicht tun, das ist Selbstmord, du kannst nicht mitten im Winter nach Warschau reisen. Aber sie war eine Frau des Glaubens. Sie hat gebetet, sie hat zum Herrn gerufen. Er hat gesagt, Herr, wir sind in deiner Hand. Du beschützt uns, du bist für uns da, wir vertrauen dir. Sie war eine Frau des Gebetes. Und so sind wir dann aufs Land geflohen, und das muss ich jetzt nicht weiter erzählen, sodass ich meine ersten paar Jahre dann auf dem Land zugebracht habe. Erster Todesschatten, ganz tief in meinem Leben, erste 5 Jahre, müsst ihr euch, kann man schwer vorstellen, was das für einen Eindruck macht auf einen jungen Menschen. Wir waren immer krank. Ich kann mich immer noch gut erinnern, doppelseitige Lungenentzündung war ein ständiger Begriff, der gefallen ist. Da war kein Arzt mehr da. Doppelseitige Lungenentzündung. Wir haben knapp überlebt. Wir hatten nicht viel zu essen und waren immer meistens unten im Keller. Ja, zusammengescharrt mit all den anderen. Es sind kleine Keller gewesen, nicht so große wie heute. So, das ist mein erstes Zeugnis des Todesschatten in den ersten 5 Jahren meines Lebens. Zweiter Todesschatten. Ihr erinnert euch, Vorwürfe an Gott. Im Tode gibt es keine Wunder. Deine Wunder werden dort nicht erzählt. Auferstehung gibt es nicht. Keine Gnade, keine Treue, keine Gerechtigkeit. Zweites Gebet. Dich rufe ich an, Herr. Den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus zu dir. Dich rufe ich an. Er hat an Gott festgehalten, trotz den Todesschatten. Er hat Gott nicht losgelassen, obwohl er ihn angeklagt hat. Er hat ihm Vorwürfe gemacht. Er hat ja gesagt, das, was du da tust, ist ja gegen dich. Aber er hat an ihm festgehalten. Und deshalb, ich rufe dich, Herr, den ganzen Tag an. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Und dann kommt mein zweites Zeugnis. Ich mache das einmal in eurer Gemeinde. Ich habe mir überlegt, ob ich es machen soll. Aber meine Frau hat mich ermutigt, ich soll das machen. Ein zweites Zeugnis eines Todesschatten, wo furchtbar war, furchtbar, schlimmer als das erste. Meine Mutter war auf dem Lande, sie hatte ein sehr schweres Leben, weil sie aus der Stadt kam und Nazis in dem Dorf gelebt haben. Und die haben alle Leute, die einigermaßen interessiert waren an Bildung, die haben die verachtet. Man musste auf den Acker und sie hatte vom Acker gearbeitet, um ein bisschen Geld zu haben. Wir haben in einem Stall gewohnt, in einem Stall. Bei Kühen haben wir gewohnt, haben immer frische Milch bekommen. Das war unser Leben. Und die Mutter hat dafür gesorgt, dass der Klaus eine Aufnahmeprüfung kann machen in der nächsten Stadt, das war Ludwigsburg, eine Prüfung kann machen im Gymnasium, Friedrich-Schiller-Gymnasium. Sie hat gesagt, Klaus, du musst eine gute Ausbildung bekommen. Wir machen, dass du in Ludwigsburg diese Aufnahmeprüfung machen kannst. Und so sind wir wieder Stunden gelaufen, immer in die Stadt, weil wir konnten, wir hatten kein Geld. Und so sind wir wieder nach Ludwigsburg. Und was hat die Mutter getan? Die hat über all die Zeit Zehnerle gesammelt, damit wir ein gebrauchtes Velo kaufen könnten, wenn er die Prüfung besteht im Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg. Die hat das organisiert. Diese Frau hat sich so gefreut, dass wir nach Ludwigsburg gehen konnten und dass der Klaus die Aufnahmeprüfung im Friedrich-Schiller-Gymnasium machen konnte. Sie hatte immer im Auge das gebrauchte Velo in einer Handlung, die hat es abgemacht. Das würde wir holen, wenn Klaus besteht. Klaus hat bestanden, er wurde aufgenommen. Er konnte ins Gymnasium in Ludwigsburg. Dann sind wir zu dem Laden gegangen und haben ein gebrauchtes Velo gekauft für 50 D-Mark. Für 50, ein Vermögen für uns. Der Klaus wusste nicht, wie man mit Velo fährt. Und dann sind wir die ganze Strecke von Ludwigsburg nach Pledelsheim, das war der Ort, sind wir alles wieder gelaufen, bis wir gegen 11 Uhr wieder in Pledelsheim in dem Dorf waren. Der Klaus hat immer versucht, mit dem Velo ein bisschen zu fahren. Sie hat ihm immer wieder geholfen, dass er nicht umfällt. Also nicht so wie hier heute. Das müsst ihr euch jetzt ganz primitiv vorstellen. Und dann sind wir heimgekommen nach Pledelsheim, überglücklich. Meine Mutter hat das Gefühl gehabt, mein Leben hat sich gelohnt. Der Klaus kriegt eine gute Bildung im Gymnasium und er hat ein Velo, mit dem er täglich in die Stadt nach Ludwigsburg fahren konnte. Dann sagt er so gegen 11 Uhr, es war stockdunkel, ihr müsst euch das Dorf vorstellen, nicht mit Straßenleuchten, wie das heute alles ist, das war ja viel früher. Und da hat der Klaus gebeten, ob er noch eine kurze Runde drehen dürfte. Er wollte schauen, dass er fahren kann. Und da hat die Mutter gesagt, wohl, du kannst das machen. Und dann auf einmal hörten wir Lärm. Leute sprangen, rannten Richtung Rathaus. Richtung Rathaus war ein kleines Dorf, Rathaus. Die Mutter hat was geahnt. Dann sind wir hinaufgesprungen zu diesem Rathaus. Und da lag Klaus und war tot. Es kam ein Lastzug oder ein großes Auto und es war eng und Klaus hat das Gewicht verloren und stürzte vom Velo. Ohne Helm natürlich, ohne Helm. Doppelter Schädelbasisbruch, habe ich dann später verstanden. Er hat auf die Sekunde das Leben verloren. Ich habe mich auf Klaus geworfen, als kleiner Bub, auf Klaus geworfen. Er, wo mich immer beschützt hat, der immer für mich da war, der immer zurückstand, damit ich gut dran bin. Ich habe geschrien, Klaus, Klaus. Ich konnte nicht begreifen, was Tod bedeutet. Ich war zerstört. Von einer Mutter will ich jetzt noch gar nichts sagen. Es war furchtbar. Und weil ich so erregt war, hat die Mutter gesagt, wir hatten nur ein Zimmer, du kannst nicht in unserem Zimmer schlafen, da wurde ja der Klaus aufgebahrt. Du gehst zu einem Nachbar. Und dann habe ich bei einem Nachbar geschlafen. Und mitten in der Nacht, jetzt kommt was Interessantes, mitten in der Nacht, muss ich sehr laut geweint und geschrien haben. Ich kann es gar nicht beschreiben, ich hatte unendliche Angst vor dem Tod. Ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann. Angst, Tod, alles weg. Und da muss ich laut aufgeschrien haben. Und dann sah ich, ich lag quer, wir hatten in der Stube einen Tisch mit vier Ecken und ich lag über eine der Ecken, wie um herunterzustürzen. Und dann kam ein Metzgermesser, groß, an meine Gurgel. Und dann schrie ich laut auf und dann kam eine Stimme, laut und deutlich, Dieter, du wirst nicht sterben. Heute weiß ich, wer das war. Für mich war das unklar. Aber Dieter, du wirst nicht sterben. Das war meine zweite Todesschatten. Ihr könnt euch vorstellen, die haben mich sehr geprägt. Den liebsten Freund, der mir immer geholfen hat in allen schwierigen Zeiten. Von einer Minute zur anderen war kein Leben mehr da. Ich war verzweifelt. Zweiter Todesschatten. Ich sage das euch nur, weil ich euch kenne und weil ich euch liebe und weil ihr für mich so etwas wie eine Familie seid. Und Elisabeth hat mich ermutigt, das zu machen, weil ich sehr geprägt bin von diesen Todesschatten. Das hat meine Psyche sehr beeinflusst. So, das ist mein zweiter Todesschatten. Ich danke, dass ich das mit euch teilen darf. Aber es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Dann geht es weiter. Dritter Todesschatten. Warum verwirrst du mich? Warum verbirgst du dich? Bin todkrank, bin vernichtet, Freunde weg. Und jetzt kommt das dritte Gebet. Ich aber, o Herr, rufe zu dir. Und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Noch einmal ein Aufschrei zu Gott, der so ein Elend über diesen Menschen bringt. Und nun darf ich noch einmal meinen dritten Todesschatten berichten. Es vergingen wenige Jahre. Das Grab von Klaus war in dem Dorf. Und dann hatten wir die Gelegenheit, im sozialen Wohnungsbau nach Stuttgart zurückzukehren. Das hat die Regierung organisiert, dass ehemalige Stuttgarter zurückkehren können, wieder nach Stuttgart. Und so haben wir in Stuttgart gewohnt, getrennt, wie es geheißen hat, vom Gräble. Sie ist uns jeden Tag ins Grab gegangen und hat dort ihren Jammer ausgeweint, Klaus. Und dann begann es, dass die Mutter Anfälle hatte. Sie hatte immer so Krämpfe. Immer wenn Lärm war, das geht zurück auf den Krieg, immer wenn Lärm war, ein Zug, wo vorbeifuhr, dann fing sie an, ich weiß nicht, wie der Ausdruck ist, es fällt mir gerade nicht mehr ein, so wie Kinder, wenn sie spastik, ist richtig, ja. Und das war zuerst alle Monate einmal, dann immer mehr, alle Woche einmal. Es gab keine Heilung, wir hatten kein Geld, wir konnten nicht zu einem Spezialisten gehen. Das Einzige, was wir herausfanden, ich muss springen und Essig holen. Und wenn sie ihre Hand in Essig tauchte, dann ließ das wieder nach. Ja, und so ist das weitergegangen. Und dann kam es öfters und öfters. Und dann kam der Tag, wo es jeden Tag kam. Und dann bin ich mit der Mutter einkaufen gegangen. Ich weiß noch, die Firma Tengelmann hieß sie, Tengelmann. Und da waren wir zwischen den Shelves, wo man die Dinge aufstellt, wo man verkauft. Dann sagt sie, Dieter, es kommt, schnell Essig. Ich musste sie hinlegen, sie verlor das Gleichgewicht. Und bis die vom Laden mit Essig kamen, war sie tot. Das war das Ende. Ihr könnt euch vorstellen, Todesschatten. Ich staune bis heute, dass Gott dadurch, dass ich zum Glauben kam, mir eine neue Natur gegeben hat. Dass er aus mir als einem verzagten und verzweifelnden, depressiven jungen Menschen, der überhaupt keinen Wert mehr für sich sah, einen neuen Menschen gemacht hat, der jetzt vor euch steht und mit großer Freude genau das Evangelium verkündigt, was meine Mutter vertreten hat. Und ich möchte hier wirklich sagen, das Einzige, was die Mutter getan hat, das war, sie hat gebetet. Sie wusste von einem Gott im Himmel, der für die Seinen sorgt, inmitten der Probleme. Das war mein Zeugnis und deshalb kommt es jetzt zum letzten Mal. Hier, da komme ich gegen das Ende. Verherrlichung. Ethan war der Bruder vom Heman. Heman war der eine, Ethan war der Bruder. Der hat auch einen Chor gehabt. Und der hat dann auch einen Psalm gesungen. Und der Psalm 89, die gehören zusammen. Psalm 88, 89 sind die zwei letzten Klagepsalmen im Alten Testament. Und dieser Ethan, der hat dann diesen Psalm gedichtet, der fängt an: Deine Gnaden erweise Gott will ich ewig besingen, von Geschlecht zu Geschlecht, mit meinem Munde und deine Treue verkündigen. Denn du hast gesprochen, auf ewig ist meine Gnade erbaut. Wie der Himmel steht fest meine Treue. Ihr Lieben, das ist mein fast letztes Wort. Ich denke, ihr habt begriffen, welche Bedeutung dem Gebet einer glaubenden Frau, einem glaubenden Vater, einem glaubenden Bruder, einem glaubenden Geschwister in der Gemeinde zukommt. Das ist eine unvorstellbare große Kraft in unserem Leben. Der dürfen wir vertrauen. Und jetzt ja, erinnere ich daran, dass der Psalm 88 aufhört. Finsternis, schaut ihn. Finsternis. Hier ein kurzes Zeugnis. Es kam aber eine große Finsternis über das ganze Land, als Jesus am Kreuz hing. Es kam eine große Finsternis über das Land, als Jesus am Kreuz hing. Und die Sonne verfinsterte sich. Jesus hat sich durch die Finsternis hindurch geglaubt. Davon bin ich überzeugt. Jesus, der ans Kreuz geht für uns, hat sich durch die Finsternis der Welt, die Finsternis der Gottverlassenheit, die Finsternis der Sünde, hat er sich durchgeglaubt. Der sechsten bis zur neunten Stunde. An der neunten Stunde schrie Jesus laut: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Sein Sterben am Kreuz bringt die Erlösung, von der wir leben, an die wir glauben. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Ich habe die Schuld der Menschheit auf mich genommen. Und dann passiert's. Unmittelbar anschließend, da zerriss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Der Zugang zu Gott, dem Allmächtigen, dem Barmherzigen, den der Hohepriester nur einmal im Jahr gehen durfte, mit Vorsichtsmaßnahmen, der ist jetzt befreit. Sodass wir alle, so wie wir hier sitzen, wir können vor diesem Gott kommen. Er ist der Allmächtige, er ist der Barmherzige und wir können mit unseren Anliegen zu ihm kommen und wir dürfen gewiss sein, dass unsere Gebete erhört werden. Und das haben wir ja auch jetzt so schön im Zusammenhang mit unserem Freund Mirhan erlebt, wie Gott Gebete erhört. Und jetzt noch zum Schluss, das soll die ganze Sache nicht sozusagen ein bisschen dumm machen. Ich muss ein Gebet noch erwähnen, das ganz kleiner Natur war und fast humorvoll ist. Mittwoch, ich ging früh in den Wald, ohne Regenbekleidung und bin dreiviertel Stunde in einer Waldhütte gelandet. Dort bin ich gesessen und habe mich gefreut am Brunnen, der bei dieser Waldhütte ist, also in unteren Felden. Wer sich auskennt. Plötzlich merkte ich, es fängt an zu regnen. Ach du liebe Zeit, es hat heftig geregnet und ich war leicht bekleidet und ich kann keine Regennässe, ist für mich schlimm, ich kann den Regen nicht vertragen. Da habe ich gedacht, ja, meine liebe Frau ist ja daheim und die hat immer gesagt, ruf an, wenn du Not hast. So eine liebe Frau habe ich. Also habe ich ihr angerufen, so wie der Herr habe ich noch nicht angerufen, sondern ihr habe ich zuerst mal angerufen. Und dann habe ich ihr dreimal angerufen, piep, piep, piep. Niemand hat das Telefon abgenommen. Dann habe ich den Herrn angerufen, habe gesagt, Herr Jesus, ich kann nicht eine Stunde jetzt im Regen heimlaufen, da werde ich krank, ich kenne mich, ich kann Regen nicht vertragen. Und dann fiel mir ein, dass wir ja auch ein Telefon in der Küche hatten, das Haustelefon. Aber ich muss mich richtig anstrengen, um mich an die Nummer zu erinnern, weil ich fast nie daheim anrufe. Aber ich habe es probiert und tschüss. Dann habe ich nochmal dem Herrn angerufen. Herr, ich weiß nicht, wo Elisabeth ist, vielleicht schläft sie noch, es war ja früher Morgen, schläft sie noch. Und jetzt glaubt ihr nicht. In dem Moment kam unsere Christina, die in Unterinfelder wohnt und an diesem Morgen ihre Runde machte mit ihrem geliebten Hündlein namens Milo, kam sie an unserem Haus vorbei und hat gedacht, ich schaue mal nach, wie es den Eltern geht, was sie selten macht. Und jetzt so früh am Morgen geht sie rein, geht ins Parterre, dachte, die Mutter ist vielleicht in der Küche, geht in die Küche und was macht sie? Sie nimmt ab. Ich habe gar nicht verstanden, ich konnte es nicht glauben. Christina. Dann hat mich die Christina mit unserem Haus errettet aus meiner Waldhütte im Wald. Gott ist ein Gott, der uns hört. Damit möchte ich aufhören. Ich möchte euch aufhören mit dem wichtigen Wort, dass auch wenn wir durch Schwierigkeiten und Nöte Elend kommen, dürfen wir nie vergessen, wir haben einen Gott und wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben es vorher erwähnt, ich sage es nochmal, der weiß, was wir nötig haben, noch bevor wir ihn bitten. Halleluja, Amen. Und jetzt singen wir zum Schluss noch ein wunderbares Lied, wo das alles drin enthalten ist. Da ist alles drin, in dir ist Freude, in allem Leide. Das ist wunderbar, fasst alles zusammen.